E-Bike X, der E-Bike- und Fahrrad-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung des Bike X Podcasts. Mein Name ist Moritz Schwertner, ich bin Redakteur bei Bike X. Und wir sprechen heute über eine der Neuheiten der Eurobike 2023, nämlich einem neuen E-Motor mit integriertem Getriebe. Und dazu habe ich mir unseren Mountainbike-Testchef eingeladen, nämlich den Chris Pauls.
Hallo.
Und Dirk Menze von Pinion, der das gesamte Projekt mitbetreut. Und ja, herzlich willkommen in unserer kleinen Runde. Dirk.
Hallo.
Genau, auch hier einmal mehr, wir nehmen dieses Interview gerade per Remote auf. Das heißt, der Chris sitzt im Homeoffice, ich sitze im Homeoffice und der Dirk, glaube ich, soweit auch. Dementsprechend ist die Audioqualität dieses Mal wieder nicht ganz ideal, aber es geht ja jetzt erstmal um die Inhalte und um die kümmern wir uns heute. Dirk, dann fangen wir mal mit dir jetzt mal ganz grob an. Was machst du bei Pinion genau?
Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung, Chris Nurz. Ich bin Dirk Menze. Ich arbeite eigentlich bei Pinion seit Stunde 1, wenn man so will. Mit den beiden Gründern zusammen habe ich das Unternehmen soweit in den Markt eingeleitet. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Marke, für das Design im Haus und koordinierendes Marketing-Team.
Mhm. Okay.
Also du warst nicht jetzt aktiv in der Entwicklung mit dabei und hast die Zahnräder quasi designt und so weiter, sondern du bist eher für die Kommunikation zuständig.
Ja, genau, exakt. Genau. Das ist so. Natürlich hatte ich in phasenweise sehr enge Schnittpunkte mit der Entwicklung, eben weil ich ausgebildeter Industriedesigner bin und hier im Unternehmen, wie gesagt, auch das Industrie- oder Produktdesign verantworte, das Thema Oberflächengestaltung, Ergonomie und so weiter. Das sind alles Dinge, die auch in meinem Bereich fallen. Und insofern habe ich da schon eine sehr recht enge Schnittstelle.
Das ist ein ganz guter Stichpunkt eigentlich. Denn worum geht's denn jetzt hier? Ich habe es gerade ja schon angedeutet, es geht um einen neuen Motor. Jetzt gibt's aber ganz viele Motoren, E-Motoren im E-Bike-Sektor, egal ob es jetzt Fazua, Bosch, Shimano ist. Was macht ihr denn da anders jetzt genau? Worum geht's? Was ist die absolute Neuheit? Willst du uns da kurz mal eine Einführung geben?
Ja, na klar, gerne. Also eigentlich ist es eine radikale Neuheit, weil all die genannten von gerade eben kann man überhaupt nicht in einen Topf werfen mit uns. Das spielt also keine Rolle, ob es ein Light-Motor ist oder ein Full-Power-Motor. Uns unterscheidet, dass wir erstmals Motor und Schaltung in einem kompakten Paket zusammenbringen. Das heißt, es sind nicht mehr zwei getrennte Systeme, die irgendwie miteinander arbeiten müssen, sondern es ist ein aufeinander zuentwickeltes System, eine Motor-Gearbox-Unit, heißt MGU. Und diese MGU bringen wir dieses Jahr mit 9 exklusiven Marken an den Start und stellen sie auf der Eurobike vor.
Cool. Also man muss dazu sagen, Pinion ist ja jetzt kein neuer Player im Schaltungsmarkt. Ne? Also du kannst es wahrscheinlich besser erzählen. Ich glaube, seit über 12 Jahren macht ihr
ja, genau,
Getriebeboxen, ja. Oder? Also wie nennt man es? Getriebebox?
Ja, zum Beispiel. Also sicherlich, wir machen Getriebeschaltung. Was uns auszeichnet, schon immer seit 2012, seitdem wir die Getriebeschaltung am Markt haben, haben wir ein Novum, nämlich dass unsere Getriebeschaltung ja nicht wie oftmals im Hinterrad als Nabenschaltung verbaut sind, sondern es sind Zentralgetriebe, die sitzen an Tretlager dort, wo die Kraft direkt eingeleitet wird vom Fahrer. Und dieses Prinzip haben wir nun auf ein neues Level gehoben und das halt mit einem Full-Power-Motor verbunden, der eigens bei uns im Haus mitentwickelt und abgestimmt wurde und sozusagen auf das Getriebe hinzuentwickelt wurde. Und auch die Mechanik des Getriebes ist natürlich nicht die ganz die gleiche wie die wir seit 10 Jahren in unseren Getriebeboxen einsetzen, sondern auch die ist leicht modifiziert. Aber genau da kommen wir her. Wir sind Spezialisten für Fahrradgetriebeschaltungen, machen das seit über 10 Jahren und sind eigentlich Benchmark im Bereich Reise- und Tourenbereich. Auch in Kombination mit Heckmotoren gibt es bei uns mittlerweile sehr gute Lösungen mit Zentralgetriebetechnik, eben weil wir besonders zuverlässig, wartungsarm und sorglos funktionieren, sind das halt wirkliche Alternativen zu bisherigen Schaltsystemen. Und diese Technologie bringen wir jetzt neu in der MGU halt kombiniert mit einem Motor in einem.
Ja, das lag ja dann quasi auch nahe, dann einen Motor zu bringen, glaube ich, einen Mittelmotor, weil, wie du gerade sagtest, also man muss nochmal vielleicht für den Zuhörer sagen, die Gearbox, also die Schaltbox sitzt anstelle des Tretlagers, also da, wo bei E-Bikes eigentlich der Mittelmotor sitzt. Und dann war eure Schaltung natürlich limitiert auf E-Bikes mit Heckantrieb. Da gibt es sehr gute, glaube ich, also Stromer verbaute zum Beispiel, die Gearbox, und das funktioniert natürlich prima. Die Diskussion Vor- und Nachteile, Heckantrieb, Mittelmotor, die kennen natürlich viele. Heckantriebe sind so ein bisschen manchmal auch verrufen, dass sie halt schnell überhitzen. Da gibt es aber mittlerweile auch echt gute Lösungen. Mittelmotor ist natürlich auch dank Bosch, muss man ehrlicherweise sagen, momentan das Nonplusultra. Jeder fragt danach. Und ja, was waren jetzt eure Beweggründe zu sagen, wir müssen das jetzt machen, oder weil es einfach auch möglich war, jetzt zu tun? Oder wie lange arbeitet ihr an diesem Projekt schon?
Genau, also unsere Beweggründe waren eindeutig dass wir halt unsere Zentralgetriebetechnik tatsächlich elektrifizieren wollten. Und das ist außer Frage, dass wir das also im Zentrum des Rades tun und an der Stelle, wo heutige Mittelmotoren sitzen, also bisher gewöhnliche Mittelmotoren, da setzen wir jetzt halt die MGU ein, halt Motor und Getriebe in einem, eben um halt das Fahrrad maximal gut ausbalanciert zu haben, um ein maximal leichtes Heck zu erzeugen, was viele Vorteile hat, kommen wir bestimmt noch später drauf. Also für uns war die Ausgangslösung nicht die zu sagen, wir müssen jetzt eine Variante zu Heckmotoren bieten, sondern wir wollten wirklich eigentlich das vom weißen Blatt aus eigentlich eine ganz neue Ära E-Bike-Antriebe ansteuern, aus der Motivation heraus, ja, die tatsächlich auch den Erfahrungen geschuldet ist, die heute die Kunden mit ihren E-Bike-Systemen machen, nämlich dass Schaltung und Motor oft nicht aus einem Hause kommt, und selbst wenn sie das tun, dann müssen sie irgendwie miteinander klarkommen. Und oftmals sind halt Schaltsysteme mit der großen Leistung der Motoren schlichtweg überfordert oder funktionieren halt nur eine bedingte Zeit sehr, sehr gut. Und wir wollen Lösungen schaffen, die halt dauerhaft, zuverlässig und vor allen Dingen ja wirklich also No-Brainer sind. Und unsere Getriebetechnik bietet da ja eine sehr, sehr gute Grundlage, eben aufgrund der Erfahrung. Und wir haben ja uns jetzt die sozusagen bemächtigt, auch Pinion zu einem echten Elektronikunternehmen zu mausern.
Wie muss ich mir denn das Getriebe jetzt an sich vorstellen? Wie viele Schaltstufen habt ihr? Gibt es da Unterschiede? Wie groß ist die Bandbreite? Wie vergleicht man das dann mit der klassischen Shimano XT oder einer SRAM GX? Ist das überhaupt vergleichbar? Wie sind da die Eckdaten?
Ja, das ist schwierig. Wir haben sicherlich, also die Eckdaten sind natürlich nicht schwierig, aber die Vergleichbarkeit ist nicht ganz einfach, weil es natürlich hier bei unserer MGU, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es ja so, man muss sich das erstmal vorstellen. Also man muss sich eigentlich einen ganz normalen Mittelmotor, wie heute üblich bei E-Bikes, vorstellen, wie es den von Bosch oder Shimano oder anderen halt schon gibt. Und auf fast gleichem Bauraum, also nur unmerklich größer, schaffen wir es, noch zusätzlich 12 Gänge zu integrieren oder bis zu 12 Gänge, denn es gibt auch eine 9-Gang-Variante. Und auf diesem Raum entsteht quasi dann das komplette Zusammenspiel aus Schaltung und Motor. Und der ganze Antriebsstrang, der dann hinten zum Hinterrad läuft, ist dann halt dementsprechend vollkommen simplifiziert. Und zu den Eckdaten selber zu sagen, ich habe es schon eingangs gesagt, wir bieten bis zu 12 Gänge integriert in unsere MGU. Der Motor selbst bietet ein vergleichbares Drehmoment von 85 Newtonmetern. Vergleichbar deswegen, weil man natürlich noch die Schaltung, die im Motor sozusagen ja mit integriert ist, mit hinzuziehen muss. Können wir später nochmal drauf eingehen. Da gibt's sicherlich einen Deep Dive machen. Aber vergleichbar sind 85 Newtonmeter. Und wir schalten natürlich elektrisch. Also die Gänge werden über einen elektrischen Trigger angesteuert am Lenker und liegen innerhalb von 0,2 Sekunden an. Das heißt also, der Fahrer muss auch anders als bei einer Kettenschaltung nicht mehr in den Gang hinein pedalieren, sprich die Kette transportieren auf ein anderes Ritzel, sondern der Gang ist direkt eingelegt über einen absolut etablierten und von uns eigens entwickelten Schaltmechanismus, der ja, wie gesagt, den Schaltvorgang super schnell, blitzschnell, zuverlässig und auch in jeder Situation zulässt. Das heißt, auch da ist ein großer Unterschied zu anderen Systemen. Wir schalten im Stand, wir schalten während der Fahrt, wir schalten semiautomatisch und wir schalten auch unter Last. Und das sind Dinge, ja, die führen zumindest bei anderen Systemen entweder zu hohem Verschleiß oder sind gar nicht möglich.
Und wo du sagst, also man kennt ja Getriebenamen, ich bin früher Getriebe, euer Pinion-Getriebe kennen wir aus dem Test. Also es gibt es ja mit 18 oder 12 Gängen, wenn ich richtig liege. Mhm, oder ja. Auch Rohloff bin ich früher zum Beispiel auch viel gefahren. Man muss aber doch immer ein bisschen, sage ich mal, Last von dem Pedal runternehmen, oder?
Genau, also das.
Gerade jetzt, wenn es steil am Berg ist oder so, ja. So du jetzt einen Gangsprung vorhast, ne?
Das sind genau die Erfahrungen natürlich, die man macht, wenn man mechanische Getriebeschaltungen fährt, dass nur mal die Beinkraft die stärkere ist als die Handkraft und somit man immer Hand und Bein gut koordinieren muss, dass man halt einfach sich daran gewöhnt, dass wann das System am besten schaltet oder schaltbar ist. Eben weil, wenn ich halt voll rein ochse und das Getriebe voll belaste, dann ist es halt so, dass dann einfach die Verzahnung man von der Hand nicht mehr getrennt bekommt, weil das einfach die Tätkraft zu groß ist. Aber jetzt haben wir ein ganz neues Umfeld. Jetzt setzen wir nicht nur einen Motor mit ein, sondern auch eine eigens ausgereifte Sensorik und Elektronik. Und so können wir jetzt sehr, sehr gut die Lasten, die im Getriebe sozusagen über die Fahrerkraft und über die Motorkraft hineinkommen, sehr, sehr gut steuern. Und unser Schaltpunkt ist deswegen jetzt auch so neu und so unterschiedlich zu bisherigen Getriebeschaltungen, eben weil wir Motor und Getriebe aufeinander zuentwickelt haben und die Sensorik für uns quasi ganz genau sagt, wann ist der beste Schaltvorgang, für welche Übersetzung ist welche Motordrehzahl die beste, um maximal effizient zu laufen, um wirklich tolle Leistungen aus dem Motor zu ziehen. Und ja, tatsächlich auf den Schaltvorgang betrachtet ist es halt so, dass wir eine Kurbelpositionserkennung haben, eine Kadenzerkennung, natürlich eine Geschwindigkeitserkennung. Wir wissen, wie viel Last im System ist, weil wir eine Drehmomentmessung natürlich haben. Und all diese Daten fließen zusammen, um daraus dann den perfekten Schaltvorgang abzuleiten. Und das geht innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Also man merkt überhaupt keine Verzögerung zwischen dem Tastendruck am Trigger und dem eigentlichen Schaltvorgang. Das macht zipp und zack ist der Gang drin.
Also das heißt, ist neu. Das heißt, also weil du gerade sagtest, die Sensorik analysiert und wartet quasi oder wartet ab, bis der richtige Moment da ist, aber das passiert innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Also nicht jetzt, ich fahre einen Berg hoch und da wartet jetzt mal eine Minute, bis er schaltet, also, weil das die beste Situation wäre oder so.
Man weiß ja genau, wie schnell Elektronik ist und dass man da eigentlich gar nicht hinterherkommt. Ja. Sag ich mal, mit seinen physikalischen Möglichkeiten, die der Körper so bereitstellt. Und das heißt, wenn ich da jetzt von dem besten Moment oder dem Abpassen des besten Momentes rede, dann sprechen wir da wirklich von Zehntelsekunden. Das ist im Fahrbetrieb nicht spürbar und das ist halt eigentlich direktes Schalten. Also wir sprechen hier von einem Schaltvorgang, der 0,2 Sekunden dauert. Also allein bei einer Tretumdrehung, die, sag ich mal, bei einer Kettenschaltung zum Beispiel, da ist es ja so, da drücke ich dann auch einen elektrischen Trigger oder irgendwas ähnliches und dann bewegt sich ein elektrisches Schaltwerk oder auch ein mechanisches Schaltwerk und dann muss ich ja noch in den Gang hineinpedalieren. Und das sind alles so Dinge. Also wem es um Geschwindigkeit geht beim Schalten, der ist bei uns da nicht verkehrt. Aber das ist jetzt auch nicht das, wofür wir nur angetreten sind. Das Schalten funktioniert einfach in jeder Situation sehr, sehr zuverlässig. Und das ist unser Anspruch, dass wir das nicht nur für einen ganz kleinen Zeitausschnitt, sage ich mal, kurz nach dem Neuzustand eines Rades und nur auch dann, wenn es alles perfekt eingestellt ist, erreichen, sondern dass sich unsere Kunden und diejenigen, die sich für diese MGU begeistern, von Sekunde null an eigentlich keine Gedanken mehr machen müssen. Das System funktioniert eigentlich. Es ist ein No-Brainer. Man hat keinen Verschleiß im System. Auch das ist ja eigentlich ein absolutes Novum, nämlich, dass ein E-Bike-Antrieb mit Schaltung und Motor komplett verschleißfrei läuft. Das ist bis heute nicht der Fall. Im Gegenteil, das wird oft bemängelt und taucht dann in der Nutzungsdauer eines E-Bikes auf, dass das ein richtiges, ja, wie soll man sagen? Also das ist einfach unheimliche Kosten verursacht auch und auch zu Frustration führt, wenn einfach sein Daily nicht funktioniert und man das Pendeln dann doch nicht so angenehm findet, wie man es möchte oder beim Mountainbiken eigentlich doch mehr Zeit damit verbringt, seinen Antrieb irgendwie sauber laufen zu lassen, anstatt den Spaß auf dem Trail zu haben. Und all das bietet diese MGU jetzt von sich aus. Nämlich, dass alles integriert ist, geschützt in einem Gehäuse, wartungsfrei. Nein, wir reden von Wartungszyklen von 10.000 Kilometern, wo wir einen Ölwechsel machen, der 10 Minuten dauert. Also das ist alles. Und ansonsten ist die Schaltung komplett sorglos.
Also das heißt, du musst alle 10.000 Kilometer einen Ölwechsel machen. Das ist aber im Vergleich zu einer Kettenschaltung, wo man Kette, Antrieb und so, also Kassette und so weiter wechseln muss, natürlich echt wahrscheinlich nicht teuer.
Genau, also wenn man das System vorstellt, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so einen Mittelmotor vorstellen sollen und eigentlich eine vergleichbare Größe stellt unser MGU dar. Und ihr habt es vielleicht auch schon online gesehen bei uns. Und was das Novum auch ist, dass halt viele, gerade auch gefederte Hinterbauten bei Fahrrädern jetzt ohne weiteres mit einem Zahnriemen ausgestattet werden können. Das heißt, auch da verringert sich der Wartungsaufwand des gesamten Antriebsstrangs enorm, weil einfach so ein Zahnriemen nun mal nicht geölt werden muss. Der muss nicht irgendwie vom Rosten geschützt werden oder von klebrigem Staub oder so befreit werden. All das gibt es ja nicht mehr dann. Und insofern heben wir halt einfach den kompletten Antriebsstrang eines E-Bikes auf ein ganz anderes Level.
Was Verschleiß angeht. Jetzt sind da ganz viele Ritzel drin, also es ist ein Getriebe drin, wie aus der Automobiltechnik. Mhm. Sagt ihr, also macht ihr das schon seit Jahren. Das ist ein in Reihe oder hinter in Reihe geschaltetes Stirnradgetriebe.
Ja,
und
genau.
Wie schwer kann man sich sowas vorstellen? Also wie viele Getriebe Zahnräder sind denn da drin?
Ja, also wir unser Getriebe ist so aufgebaut innerhalb der MGU, ähnlich wie die Getriebe auch, die wir also ohne Motorisierung sozusagen schon seit 10 Jahren anbieten. Das ist eine Stirnradverzahnung, wie du richtig sagst. Das kennt man aus dem Motorrad- oder Automobilgetriebe. Da sind auch diese Stirnradverzahnungen drin. Das andere Prinzip, was man oft mal schon mal gehört hat, sind Planetengetriebe. Die werden oft bei Nabenschaltung eingesetzt. Da sind dann sehr, sehr viele kleine Zahnräder drin, die dann auch, sage ich mal, ganz viel ineinander im Eingriff stehen. Und bei uns ist es so, dass immer nur 2 Zahnräder aufeinander rollen. Und diese Zahnräder halt aus einem gehärteten Stahl gemacht sind. Die sind ungefähr, ja, in der MGU sind die so 8-9 Millimeter breit ungefähr. Wie gesagt, aus gehärtetem Stahl, eben, dass sie halt dauerhaft halten und keinen Verschleiß erzeugen. Also kein Abrieb oder irgendwie, dass da mal ein Zahn abbricht. Sowas kommt einfach nicht vor. Und insofern haben wir da so ein Getriebeprinzip, das auf 2 Wellen aufgebaut ist. Man hat im unteren Bereich halt sozusagen die Eingangswelle, die mit den Tretkurbeln verbunden ist. Darauf gesteckt sind halt die ein Teil dieser Zahnräder, die sind fest mit der Antriebswelle verbunden. Und darüber, wenn man so will, oder halt parallel dazu angeordnet, ist die sogenannte Schaltwelle. Und das ist eigentlich so, wo die Musik spielt. Da ist halt sehr, sehr viel los. Da drehen sich halt dann nochmal wieder Paarungen von Zahnrädern dann nochmal zur Eingangswelle. Und dort wird dann von einem Teilgetriebe auf ein nächstes Teilgetriebe, was im Prinzip auf gleicher Welle sitzt, die Kraft übertragen auf eine Abtriebswelle, die wiederum koaxial zur Antriebswelle sitzt. Also das sind jetzt sehr, sehr viele Fachbegriffe vielleicht und es ist sehr schwer vorzustellen. Da kann ich nur empfehlen, sich die Basistechnologie bei uns auf der Webseite anzuschauen. Da hat man es in 30 Sekunden mit ein paar Bildern erklärt. Das geht viel besser. Also es ist eine Getriebetechnik, die wir patentiert haben. Da sind sehr, sehr viele Patente drauf, sodass das auch erstmal so schnell keiner nachmacht. Weil wir können halt sehr, sehr schnell schalten über Schaltklinkenprinzipe, die man auch so ein bisschen aus dem Freilauf von Hinterradnaben kennt. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Die können wir steuern, diese Schaltklinken. Und die rasten dann verschiedene Zahnradpaarungen ein und daraus ergibt sich dann eine Über- oder Untersetzung. Und man muss sich vorstellen, dass unsere 12 Gänge auch eine Übersetzungsbandbreite abbilden, die so am Markt leider auch überhaupt gar nicht auftritt. Wir sind da auch sozusagen diejenigen, die da die größte Bandbreite bieten. Also ich will ja nicht mit Superlativen um die Ecke kommen, aber es ist einfach schön, dass wir ein System entwickelt haben, wo 600% Bandbreite zur Verfügung stehen, wo also der Fahrer und die Fahrerin immer den kleinsten und den schwersten Gang haben und dazwischen sehr, sehr viele gute Gänge, sodass sie immer im richtigen Gang unterwegs sind. Also Bandbreite bei E-Bikes auch spielt eine große Rolle, um eben immer in der richtigen Trittfrequenz, im richtigen Gang halt auch das Maximale aus seinem Motor rausholen zu können oder zumindest sehr komfortabel und auf dem Weg zu sein.
Für welche Trittfrequenzen habt ihr den Motor dann optimiert?
Ja, das ist da ja so, dass man ja einfach aus der Ergonomie heraus da einen Trittfrequenzband annimmt, was man ja beim Radfahren üblicherweise hat. Und dann gibt es dazu Spitzen. Und beim Radfahren ist es gut, eine Trittfrequenz ja zu haben, so etwas über 60 oder noch mehr. Dann ist es effizient, gelenkschonend und dann ist es vor allen Dingen macht es auch Spaß und die Systeme sind dann, sag ich mal, gut unterwegs. Also so zu langsam treten, wie man das oft sieht bei E-Bikes, das ist eigentlich nie so richtig gut. Aber dieses Frequenzband oder dieses Trittfrequenzband, was wir ausgelegt haben, reicht von 0 bis 120, also weit über die 60 hinaus eben auch, weil in sehr sportlichen Gefilden auch Trittfrequenzen oder Kadenzen auch genannt, halt auftreten von weit über 100. Und da muss der Motor natürlich auch noch mitspielen können. Der kann ja da nicht einfach sagen, nö, das ist mir zu schnell. Im Gegenteil, die sind also sehr, sehr gut miteinander synchronisiert, diese Trittfrequenz aus dem Getriebe und die Motordrehzahl. Und wir unterstützen bis 120 Umdrehungen pro Minute.
Und was wiegt jetzt so ein Motor mit Getriebe drin im Vergleich?
Ja, genau. Ja, im Vergleich ist es da auch wieder ein bisschen schwierig, weil zum Vergleich müsste man ja dann halt Systeme heranziehen, wo dann auch schon eine Schaltung mit einberechnet ist. Das können wir ja gleich mal durchspielen, rechnerisch. Unsere MGU wiegt 4 Kilo über den Daumen. Die 9-Gang-Version leicht drunter. Die 12-Gang-Version wiegt, glaube ich, 4,1 Kilo. Und das ist auf dem Papier erstmal ein gutes Kilo schwerer als das, was heute einen Mittelmotor auf die Waage bringt. Aber wie gesagt, das ist ja nur die Hälfte der Geschichte. Wir müssen ja die Schaltung mit einbeziehen. Und wenn wir da jetzt eine Kettenschaltung einbeziehen, dann hinkt der Vergleich vielleicht ein bisschen, weil diese Kettenschaltungen sind dafür bekannt, dass sie halt sehr leicht sind und auch, sage ich mal, aber dennoch auch ja, nicht also den Witterungseinflüssen halt unterliegen, dass sie verschleißen, dass sie halt auch immer mal wieder nachgestellt werden müssen und so weiter. Also würde man eigentlich in den Vergleich viel besser auch eine geschlossene Schaltung mit einbeziehen, wie sie das zum Beispiel, du hast es eben erwähnt, von Rohloff gibt oder es gibt auch andere Hecknabenschaltungen, die man ja mit Mittelmotoren kombinieren kann. Und diese Kombinationen sind oftmals bis zu 500 oder teilweise 1 Kilo schwerer als unsere MGU. Das heißt also, wir haben ja einen Antriebsstrang, der dann aus einer ganz normalen Hinterradnarbe besteht, einem einzelnen Ritzel auf der Hinterradnarbe, im besten Fall den Riemenantrieb und vorne einem Ritzel. Und der Rest ist alles in der MGU integriert. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einem Mittelmotor, dem gleichen Zahnriemenstrang, wie ich ihn gerade beschrieben habe, für die MGU und einer Hinterradnarbe, dann ist es so, dass wir da 500 bis 1000 Gramm leichter sind. Und das ist eine tolle Sache eben auch, weil das nicht nur nominell erstmal ein bisschen weniger Gewicht am E-Bike ist, sondern weil die ganze Masse ins Zentrum des Fahrrades rutscht. Und das ist einfach auch echt ein Erlebnis, wenn man halt so diese doch recht voluminösen und schweren E-Bikes sozusagen fährt aufgrund der Akkus und der Federung und so weiter und trotzdem merkt, wie agil die auf einmal sein können, wenn im Heck nicht eine schwere Narbe arbeitet oder einen Schaltwerk dann doch da so ein bisschen.
Ja, ich meine, du meinst die 500 bis 1000 Gramm jetzt bezogen auf Rohloff Getriebenarbe zum Beispiel.
Genau, oder ich kann auch Enviolo nennen oder andere, da gibt es ja mehrere.
Üblich ist ja eher, dass du eine Kettenschaltung hast mit einer 12-Gang-Schaltung. Genau. Ich habe es in einer Pressemitteilung gesehen, da gebt ihr an, dass das dann 600, da wärt ihr im Vergleich 600 Gramm schwerer.
Exakt, genau, da sind wir nicht leichter. Mhm. Diese 600 Gramm aber, die du nennst, die haben wir, glaube ich, in der Pressemitteilung etwas anders in Bezug gesetzt. Und zwar muss man sich ja vorstellen, dass wir enorm viel Masse am Heck sparen. Also immer dann, wenn ich halt eine Kettenschaltung am Start habe, habe ich hinten am Hinterrad ein Ritzelpaket von 12, 13 Ritzeln heutzutage und halt vielleicht sogar ein elektronisches Schaltwerk. Und diese beiden Komponenten zusammen wiegen ungefähr 600 Gramm, manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Qualität dieser Bauteile.
XT, ich habe es nachgerechnet, lag, glaube ich, bei 750 Gramm.
Genau, und diese 750 Gramm muss man dann in Vergleich setzen zu einem einzigen Ritzel. Und das wiegt 50 Gramm ungefähr.
50 Gramm, okay.
Und das bedeutet, wir sind da dann in deinem Beispiel 700 Gramm leichter am Hinterrad. Ja. Egal wie schwer erstmal die MGU ist, weil das Hinterrad selber ist die ungefederte Masse. Das ist das, was gerade am EMTB oder auch generell bei gefederten Fahrzeugen, also unsere MGU kommt ja im Einsatz vor, nicht nur bei EMTBs, sondern auch bei SUVs und Pendelfahrrädern und so weiter. Wir bieten die ja in verschiedenen Versionen an, bin ich noch gar nicht zugekommen. Aber der Vorteil halt dieser Gewichtsreduktion am Hinterrad ist halt signifikant, weil einfach das Heck viel sensibler funktioniert. Man hat gerade im Performance-MTB-Bereich, da hat man halt dann halt richtig Spaß, weil endlich da hinten nichts mehr, also es ist entfesselt, kann man eigentlich sagen, so ein Hinterrad. Also das ist das, was uns die Produktmanager unserer Launchpartnermarken immer wieder zurückmelden, dass einfach so das Hinterrad einfach viel, viel agiler funktioniert. Und das, ja, kann ich nur empfehlen, jedem mal auszuprobieren.
Ja, das kurze Zwischenfrage. Braucht man dann für euren Motor auch neue Freiläufe? Denn ohne Freilauf geht es ja natürlich nicht.
Nee, braucht man nicht. Nee, was man braucht und was halt so ein Stück weit neu ist, man braucht jetzt keine Narbe mehr mit einem großen Freilaufkörper, XD und weiß ich, wie sie alle heißen, um halt da Kassetten drauf zu spannen, sondern man braucht eigentlich nur eine Single-Speed-Narbe, die noch zusätzlich den Vorteil hat, dass halt der Speichenwinkel zum Beispiel auf beiden Seiten der Narbe der gleiche ist. Also ist jetzt sehr viel Fachsimpelei, aber das ist jetzt so, dass dann auch noch das Hinterrad dadurch steifer wird und ausgewogener rollt am Ende, weil einfach der Speichenwinkel der gleiche ist und weil halt einfach jetzt nicht mehr so ein großes Ritzelpaket verbaut werden muss, sondern nur noch ein einzelnes Sprocket für den Riemen. Genau. Man braucht keinen anderen Freilauf.
Ja, kann ich dir eigentlich nur beipflichten. Also das kennt man in der Mountainbike-Szene ja schon lange, die Diskussion auch mit den Nikolai-Getriebebikes, was die Vorteile sind und auch die geringere Masse hinten am Heck, an der ungefederten Masse, muss ich vorstellen. Das Hinterrad muss ja dann immer diese ganze große Kassette, die ja im Idealfall eine XT-Kassette ist, meistens ja vielleicht auch noch irgendwie eine ganz günstige, die dann wirklich aus einem Stahlblock gefräst ist und noch schwerer ist. Also den Vorteil spürt man schon in der Federungsqualität, aber wir reden hier natürlich auch um ein High-Performance-Mountainbike. Ich kann mir das aber auch gut für E-Bikes vorstellen, mit denen man pendelt, weil ich kenne es dann doch auch vom Testen, dass man mit den Hardtails vor allen Dingen halt auch diese ungefederte Masse, da ist ja hinten keine Federung, dass die einem dann schon echt immer ganz gut so in den Rücken reinschlagen kann, wenn man über einen Bordstein oder so hinwegfährt. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass dieser zentrale Schwerpunkt da wirklich Vorteile bringt. Also
ja. Genau, also unsere Launchpartner-Marken sind ja auch zum großen Teil halt auch Marken wie Kettler, Simplon und Tutorin und andere, die halt Premium-Räder auf den Markt bringen. Und viele davon bieten tatsächlich auch diese Pendelräder, Crossover, SUV, wie man sie auch nennen will, an. Also Räder, mit denen man wirklich auch mal eine große, ausgedehnte Tour machen kann, auf Schotterwegen etc. Und die sind halt oft vollgefedert mittlerweile, weil sie dann ja doch viel, viel mehr Komfort bieten. Und diese Federung ist einfach nochmal sensibler dadurch. Und ja, es ist am Ende einfach ein tolles Gefühl, wenn einfach der ganze Antriebsstrang nicht klappert und schlackert und eine Kette ständig gegen irgendwelche Röhrchen klappert, sondern der Zahnriemen an sich gespannt ist und man einfach einen lautlosen Antrieb hat, wenn man dahin rollt. Natürlich mal abgesehen davon, dass natürlich der Motor, ich jetzt keine falschen Erwartungen wecken, natürlich nicht lautlos ist. Das ist ja auch noch ein Thema, wo man ja vielleicht noch drüber reden kann. Das ist einfach auch ein Mittelmotor und wir reden hier über einen Full-Power-Motor, natürlich nicht geräuschlos unterwegs ist.
Jetzt klingt das alles nach sehr, sehr viel Hightech. Ihr werdet das bestimmt euch gut überlegt haben, warum ihr das alles so macht, wie ihr es nun macht. Was mich jetzt aber tatsächlich interessieren würde, ist, wie lange entwickelt ihr das denn jetzt schon?
Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Also wir sind ja 2011 waren wir so weit, dass die Getriebeschaltung als solches, also 2011 ist ja schon lange, ja, da war die Getriebeschaltung am Start. 2012 sind wir mit unseren ganz normalen Getriebeschaltungen an den Markt gegangen und hatten da bereits auf der Eurobike, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, wir hatten schon bereits 2012 diese Skizze an die Wand gemalt auf der Eurobike und gesagt, wir koppeln Motor und Getriebe. Und das war 2012 so der Aufbruch der des E-Bike-Trends, will ich so sagen. Bosch hatte die erste Generation raus. Man hat gemerkt, das Image von so einem Oma-Fahrrad, was es ja ganz früher mal war, ist komplett ad acta zu legen. Und das E-Bike wird sich komplett durchsetzen. Und der Siegeszug hat es ja auch gezeigt. Und bereits da war schon naheliegend. Und viele unserer Kunden und engen Vertrauten haben gesagt, Leute, setzt da einen Motor an dieser Schaltung, dann wärt ihr genau jetzt im Thema. Und leider ist es natürlich nicht so leicht. Man braucht dafür ganz, ganz viele verschiedene Voraussetzungen. Und vor allen Dingen sind wir gerade ja erst zu der Zeit mit unserer Getriebeschaltung an den Start gegangen und haben die jetzt etabliert, sind jetzt 10 Jahre mit der am Start. Es sind fantastische Abenteuer weltweit mit solchen Getrieben erlebt worden. Und währenddessen, so seit 5 Jahren, entwickeln wir intensiv an der Motorgetriebeeinheit, an dem MGU-Thema als gesamtes System. Und das heißt, wir entwickeln bei uns im Haus die MGU komplett für uns. Das heißt, wir entwickeln das Getriebeset weiter. Wir haben eine komplette Unit ins Haus geholt aus Elektronikexperten, Softwareingenieuren, Elektronikentwicklern etc. Mit dem Ziel halt auch dann den Motor, den integrierten Motor, der übrigens auch ein Zulieferteil aus Deutschland ist, dass wir das alles aufeinander zuentwickeln und miteinander optimal abstimmen. Und diese Entwicklung hat tatsächlich jetzt 5 Jahre gedauert. Wir haben, ich glaube, 10 Musterschleifen gefahren, immer wieder verschiedene Stände gemacht. Und was wir von Anfang an vielleicht auch anders als in der Branche üblich gemacht haben, ist, wir haben unsere jetzigen Launchpartner ganz, ganz früh mit ins Boot geholt. Wir haben nicht gesagt, wir entwickeln was, friss oder stirb, sondern wir haben mit denen zusammen die Bikes der nächsten Generation wirklich erdacht und gesagt, wie müssen die aussehen? Welche Akkugrößen müssen wir vorsehen? Also man muss sich vorstellen, wir saßen vor 5 Jahren da und haben antizipiert, was ist heute wichtig, das immer wieder iterativ angepasst. Aber es ist ein sehr, sehr langer Weg, den wir gegangen sind. Und ja, heute sind wir so weit, dass wir auch nach Tausenden von Testkilometern und verschiedenen Schleifen sagen können, Marktreife, das Ding funktioniert richtig gut. Alle Partner sind am Start. Es sind fantastische Räder, schon 2023, 2024 jetzt in der Presse und auch schon teilweise verfügbar. Und ja, der Weg war natürlich ein sehr herausfordernder.
Ist, du sagst immer Launchpartner, das im Mountainbike-Bereich, wo ich herkomme, sind das Bulls, Simplon, Rotwild zum Beispiel. Bedeutet es dann, dass die das exklusiv haben oder werden jetzt in Zukunft auch alle Hersteller dann mit so einem Motor kommen?
Also sicherlich ist bei den Launchpartnern gemeint, dass wir eine Exklusivität haben, als dass diejenigen, die jetzt später kommen, natürlich eine Zeit lang brauchen, auch um das in ihre Portfolien zu integrieren. Allerdings ist es so, dass halt eigentlich diese Launchpartner auch deswegen für uns so wichtig sind, weil sie halt schon sehr, sehr früh im Entwicklungsprozess, noch bevor vielleicht wirklich dann auch die Prototypen vollends überzeugt haben, bereits sich committed haben und gesagt haben, wir glauben an diese Sache. Wir glauben, das ist der nächste große Aufschlag im Bereich von eMPTB-Technologie. Und wir sind happy damit, super früh mit eingebunden zu sein, die Ersten zu sein, die diese Räder mit anbieten. Und das hat sich bis heute bewahrheitet. Wir haben eine unglaublich gute, enge Partnerschaft dadurch entwickelt, bis hin in die Kommunikation. Die Räder sind fantastisch geworden. Und das heißt, wir arbeiten seit 3-4 Jahren jetzt miteinander zusammen mit diesen Launchpartnern, du hast eben einige davon genannt, und haben da jetzt im Prinzip, wir haben uns auf das E-System konzentriert und die sich natürlich auf die Weiterentwicklung ihrer E-Bikes und die sind jetzt zusammengeführt worden. Und in Zukunft wird es noch viel, viel mehr weitere Marken mit MGU geben.
Bevor ich jetzt zur spannenden Frage komme, was kostet so ein Bike mit einer MGU, mit einer Pinion MGU? Frage, was gibt es denn für Akkugrößen? Weil das sind ja auch die spannenden Fragen, die sich die User immer stellen.
Ja, das ist richtig, genau. Also wir haben jetzt schon viel über die MGU als solches gesprochen, aber man muss die im Verband sehen. Also wir stellen ein ganzes E-Drive-System zur Verfügung. Und zum E-Drive-System hört halt eben auch, wie du richtig sagst, der Akku. Es gehört da eine Remote dazu, es gehört ein Display dazu, es gehört auch ein Service-Konzept dazu. Und all das haben wir in einem Partner gefunden, der für Systemintegration bekannt und etabliert ist. Und das ist ein Schweizer Hersteller Fit. Den einen oder anderen sagt es bereits was, weil zum Beispiel Marken wie Bulls und so weiter, Kettler, schon länger auf diese Kombination mit Fit-Komponenten setzen. Und das heißt, wir haben also auch dort eine Partnerschaft ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, das sind die Idealen, die uns eine große Modularität bieten an verschiedenen Akkuvarianten, verschiedenen Displays und HMIs, die alle für uns und unser System nochmal neu abgestimmt wurden. Also als Beispiel läuft das Pinion eDrive-System auf 48 Volt und somit ist halt auch die Fit-Peripherie-Komponenten dann darauf angepasst worden. Die ganzen Funktionen, die rund um das Schalten notwendig sind, wie Schalterkennung, Ganganzeige, die semi-automatischen Modi, die wir anbieten beim Schalten. Das sind alles Dinge, die wurden in das Fit-System integriert. Und so entsteht eigentlich eine Art Baukasten für den Fahrradhersteller, der sich aussuchen kann, hey, will ich überhaupt ein Display oder möchte ich das ganz rudimentär gestalten? Oder nein, ich brauche ein großes Display mit integrierter Komoot-Kommunikation oder Navigation. Ich brauche Akkugrößen von bis, die ich dann auch im Aftermarket zum Tausch bieten kann, wo man sagt, ich möchte gerne dem Kunden anbieten, seine Kapazitäten auch nochmal anzupassen über einen Range Extender oder Akkuvarianten, die von 500, 700 bis 960 Wattstunden dann ausgelegt sind. Also wir haben mit dem Pinion eDrive System ein Gesamtsystem, was sehr, sehr weit gefächert ist, auf die Beine gestellt und haben uns dabei auf die MGU konzentriert, auf die Power Unit und Fit bietet halt eine perfekte Peripherie.
Ab wann können wir dann mit den ersten Rädern rechnen tatsächlich?
Ja, also wir sind jetzt in der Zeit der Eurobike 23, wo das System exklusiv und neu vorgestellt ist. Und dort sind halt schon die ersten Testräder am Start. Die alle Marken haben ihre Serienproduktion in den Startlöchern. Und wir werden noch dieses Jahr, also in 2023, erste Räder in den Läden sehen. Und das wird sich natürlich dann über den Start der Saison 24 weiter ausfächern und so dass dann wirklich alle Modelle der Launchpartner dann da sind. Und wir reden hier von einigen Dutzend Modellen, die dann da am Markt sein werden, weil jeder Hersteller verschiedene Varianten und Modelle anbietet. Vom Cargo Bike über ein Kompaktrad bei Easy. Das Cargo Bike Long John gibt es bei Kettler. Ich kann gerade ein paar aufzählen. Wir haben Reiseräder bei Tuterin, vollgefederte SUVs bei Flyer, aber auch Kettler, Pegasus, Semo. Das sind alles Marken, die halt extrem hochwertige E-Bikes bauen. Und du hattest eben, Chris, nach dem Preis gefragt. Mhm. Ich glaube, wenn wir da richtig informiert sind, weil wir noch sehr, sehr früh da sind, weil wir noch nicht den Markteintritt hatten, ich denke, das startet so bei 5.000 Euro ungefähr, wo diese MGU-Bikes angesiedelt sind. Und dann ist natürlich nach oben, gerade bei den top ausgestatteten E-MTBs, da klettert es dann auch schnell mal auf die Grenze zur fünfstelligen.
Ja, ich denke, also ich habe es Pressemitteilung von Simplon 8.999 Euro und bei Bolt soll es ab 7.000 Euro anfangen.
Ja, super. Das bringt uns jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut vorwärts und hat uns jetzt einen guten ersten Einblick gewährt. Für alle Zuhörer würde ich jetzt dann mal sagen, wenn ihr noch weitere Infos braucht, die findet ihr wie immer im Netz auf www.bikex.de oder halt bei den Printkollegen von der Mountainbike. Und ja.
Also ich hätte noch eine Frage, Mort.
Ja, ich weiß. Ich glaube, wir können noch stundenlang weitermachen.
Ich habe echt Spaß. Okay, dann frag noch was, dann können wir das herausschneiden.
Du kannst rausschneiden.
Genau, das vorherige an den Cutter bitte gerne rausschneiden, weil der Chris gerade einen Hustenanfall par excellence gekriegt hat.
Hatte. Genau, also Preise, wie gesagt, bei Simplon Rapcoon ab 8.999 Euro habe ich in der Pressemitteilung gelesen. Bei Bulls geht so ab 7.000 Euro los. Fully Carbon EMTB. Aber eine besondere Sache, Dirk, will ich nur ansprechen, und zwar, das ist ja auch so ein bisschen hier in der Mountainbike-Presse in letzter Zeit diskutiert worden, ist ein automatisches Schaltsystem. Also das heißt, die Pinion-Narbe musst du nicht zwingend selber schalten, sondern die kann das auch für dich übernehmen. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Das ist sicherlich wirkliches Novum in der Industrie, dass wir hier von semi-automatischen Schaltsystemen sprechen. Bei anderen Herstellern wurden auch schon andere, also so ähnliche Funktionen halt vorgestellt. Die Pinion MGU beherbergt ähnliche Funktionen, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus, weil wir zwei Automatikmodi anbieten. Der eine nennt sich Start Select. Das heißt, das ist ein Automatikmodus, der automatisch in einen Startgang schaltet, sobald ich wieder zum Stehen komme. Das ist ein optionales Feature. Das heißt, ich kann es ausschalten oder einschalten, je nachdem, ob ich es möchte oder nicht. Und ich wähle meinen Startgang. Also als Beispiel, mir ist per se der erste Gang, der zweite, der dritte immer zu leicht, weil ich den eigentlich nur zum Klettern verwende, wenn ich halt steile Berge hochfahre und ich eigentlich ansonsten gerne im Gang 5 anfahre, dann schaltet das System bei einem Ampelstopp zum Beispiel immer automatisch auf den Gang 5 zurück. Dieses Automatik-Feature gibt es bei uns. Und das Zweite, und das ist eigentlich das, was mir auch am meisten Spaß macht, das nennen wir Pre-Select. Und Pre-Select ist ein Feature, dass man sich so vorstellen muss, als dass immer dann, wenn nicht getreten wird, also immer dann, wenn ich das Bike rolle, schaltet das Rad in den perfekten Gang, der zur Geschwindigkeit passt. Und das wird immer dann spannend, wenn sich die Geschwindigkeit ändert. Nämlich zum Beispiel, wenn ich mit meinem eMTB unterwegs bin und befahre gerade einen steilen Anstieg, bin im dritten oder vierten Gang und gehe dann um die Spitzkehre und freue mich auf den Downhill, presche da den Trail runter, vergesse aber zu schalten und muss halt zwischendrin dann doch mal treten, dann passiert es mir manchmal bisher, dass ich ins Leere trete, weil ich immer noch im dritten Gang bin, mit dem ich den Berg hochgefahren bin. Und mit Preselect ist das Schnee von gestern. Preselect reagiert sofort auf die neue Geschwindigkeit und weiß, mit welcher Kadenz ich eigentlich am liebsten unterwegs bin und schaltet dann passend zu der zur Geschwindigkeit in den Gang, der dann zu der gewünschten Kadenz passt. Das heißt, wenn ich dann wieder antrete, bin ich auf einmal nicht mehr in Gang 3, sondern schon in Gang 7 und ich trete an und habe dann auch wirklich den passenden Gang drin. Und das macht unheimlich Spaß, wenn ich mich also dann auch gerade in technisch herausfordernden Situationen nicht mehr aufs Schalten konzentrieren muss, sondern ich einfach über Preselect immer im richtigen Gang bin. Und das Feature macht halt auch dann Sinn, wenn ich zum Beispiel unter Führungen hochfahre und wieder runterrolle, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und da, wie in Stuttgart, ja auch den Kessel rauf und runter fahre, dann ist es halt auch cool, wenn ich immer mal wieder, wenn ich nicht trete, dann trotzdem im passenden Gang bin.
Ist dieses Preselect, erkennt es auch Steigungen, also ob ich hoch oder runter fahre oder wo?
Nee, es erkennt tatsächlich die Geschwindigkeitsveränderung. Das ist das, was der ausschlaggebende Punkt ist. Also Neigungssensorik kommt da nicht zum Spiel, weil, wie gesagt, dadurch ändert sich nicht automatisch die Trittfrequenz. Aber die Geschwindigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor und den nehmen wir raus. Und das heißt, wenn ich einen bestimmten Gang mit einer gewissen Geschwindigkeit abgleiche, dann entsteht daraus die Kadenz und die ist vorgegeben. Das heißt, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die sollte immer so um die 60, 70 sein, die kann ich selber einstellen. Und dann schaltet Preselect immer zu der, die Preselect-Kadenz stelle ich mir auf meine Vorliebe ein. Und dann reagiert das System in dem Fall automatisch.
Also wenn ich jetzt gerne eine 70er-Kadenz fahre, stelle ich es im Display ein oder über die App?
Genau, richtig. Über das Display, richtig.
Und ja, dann beides. Schaltet der Motor immer in den perfekten Gang. Ja. Klingt spannend.
Macht doch Spaß. Spannend.
Mhm. Jetzt noch eine letzte Frage, Moritz, falls du keine mehr hast. Wir hatten gerade ein großes Made in Germany Spezial. Ist das Getriebe Made in Germany?
Ja, beides. Also wir reden ja immer von der Einheit aus Motor und Getriebe. Insofern ist die komplette MGU Made in Germany. Wir haben ein sehr etabliertes Netzwerk an Automobilzulieferern oder halt sehr hochqualifizierten Zulieferern für die Getriebetechnologie bereits seit 10 Jahren. Das Netzwerk nutzen wir, bauen es weiter aus. Und das führt dazu, dass wir jetzt auch Motoren und andere Komponenten, die halt eher der Elektronik zugeordnet sind, auch in Deutschland sourcen. Und das alles wird dann in Deutschland hier bei uns vor Ort in Denkendorf, also das ist so in der Nähe des Flughafens in Stuttgart, wird es dann halt an unserem Stammsitz dann hier von erfahrenen Mitarbeitern zusammengesetzt. Das heißt, die MGU selber trägt das Prädikat Made in Germany. Aber man muss zur kompletten Geschichte auch sagen, dass natürlich einige Komponenten oder kleine Bauteile auch nicht aus Deutschland kommen, sondern aus anderen Teilen Europas. Wir versuchen maximal wenig Teile mit großen Anlieferungswegen zu wählen. Das heißt also, Teile aus Asien sind bei uns extrem selten extrem selten zu finden.
Cool. Klingt sehr spannend. Also ein komplett neu gedachtes Produkt, was Neues für den E-Bike-Enthusiasten und dann noch Made in Germany. Was will man mehr?
Ja, man kann es gerne ausprobieren, sich alle Informationen holen auf www.pinion.eu. Natürlich auch auf unseren Social-Kanälen wird immer das neueste Update sozusagen zu sehen sein. Und natürlich auch bei unseren Launchpartnern selbst.
Das ist auch ein wunderbares Stichwort, mit dem ich jetzt hier nämlich, wo wir schon bei Internetseiten sind, nämlich auch auf unsere neue Webseite, nämlich www.bike-x.de verweisen werde, wo wir nämlich auch nochmal alles zusammengefasst haben, inklusive einem ersten Fahrbericht von Chris und meiner werten Kollegin Andrea Escher, die nämlich die Räder schon gefahren sind mit der Pinion MGU. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir tatsächlich nichts anderes mehr zu sagen, außer Dirk, vielen lieben herzlichen Dank für deine Zeit und deine ausführliche, wenn auch recht kurze Einführung in das Thema MGU. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, viel Spaß beim Radfahren. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Danke. Ciao.